Ich freue mich auch, nach langer Zeit mal wieder hier zu sein. Ihr müsst meine Stimme entschuldigen. Ich bin ein bisschen etwas erkältet. Das Wetter bringt es mit sich. Wir haben eine besondere Beziehung auch zu dieser Gemeinde. Wir haben zum einen mit Annette hier geheiratet in diesen Räumen. Und ja, unsere Schwiegermutter ist hier in der Gemeinde. Und auch so im Kreis Paderborn treffen wir uns mit den Ältesten und haben immer gute Gemeinschaft und lernen auch voneinander. Und auf diese Weise ist es ein gutes Miteinander, dass die Gemeinden zusammenhalten auf der Grundlage der Bibeltreue. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ich möchte Grüße mitbringen von der Gemeinde, auch besonders von Manfred Paul. Er lässt euch grüßen. Einige werden ihn vielleicht kennen. Und ich wollte das Thema heute, was passend zum Palmsonntag ist, auch einleiten mit der Frage an euch alle. Jetzt dürft ihr auch euch beteiligen. Wer von euch sehnt sich nach dem Frühling? Dürft ihr jetzt mal die Hand heben? Okay. Wer möchte, dass es so bleibt, wie es jetzt ist? Keiner. Ja, wir haben eine Sehnsucht nach dem Frühling und je länger der Winter dauert, desto größer wird diese Sehnsucht. Und vor 2000 Jahren lebte das Volk Israel auch mit einer Sehnsucht. Sie warteten auf den Messias und es war schon 400 Jahre her, seitdem Gott das letzte Mal durch einen Propheten gesprochen hat. Und seitdem war scheinbar Stille. Gott sprach nicht mehr durch Propheten und das Volk Israel wartete. Sie warteten darauf, dass Gott den versprochenen Retter schicken würde. Und gerade an Palmsonntag denken wir daran, wie der Herr Jesus in Jerusalem eingezogen ist und sich auch dem Volk als der Friedensbringer angeboten hat. Gott hatte ihnen ja versprochen, dass Israel nochmal ein Friedensreich erleben würde, wo sie in Frieden und Ruhe über alle Feinde erhaben leben würden. Und auf dieses Friedensreich, auf diesen Friedensbringer, auf den Messias haben sie gewartet. Und an Palmsonntag haben wir so einen Moment, in dem Jesus diesen Erwartungen scheinbar entspricht. Sehr spannend ist dabei, was die Menschen damals über diesen Retter dachten, wer er wirklich war und was er von sich behauptete. In Matthäus 21, Vers 10 lesen wir, Matthäus 21, Vers 10. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Diese Frage ist damals wie heute genauso noch aktuell. Und es hängt sehr viel davon ab, wie wir diese Frage beantworten. Es ist nicht eine rein theoretische Frage, es ist nicht eine Frage für Historiker, sondern es ist eine Frage an uns alle, weil Jesus für sich beansprucht, der Messias, der Retter Gottes zu sein. Und von daher werden wir auf diese Frage besonders stehen bleiben. Ich möchte vier Hauptpunkte aus dem Bibeltext aus Matthäus 21, 1-11 herausziehen. Und zwar, der Messias handelt im Vorauswissen, der Messias erfüllt die Prophetie, der Messias wählt den Weg der Demut und dem Messias gebührt die Ehre. Lasst uns erstmal den Text lesen, Matthäus 21, Vers 1-11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ihr ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da sprach. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt, in den Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Der Messias handelt im Vorauswissen. Wie oft erleben wir, dass Politiker ihr Fähnchen in den Wind halten und gucken, wie ist gerade die Meinung in der Gesellschaft, und plötzlich wird es zu ihrem Programm, dass sie genau das auch fordern, was die meisten so erwarten und was die meisten denken, und schon haben sie ihr Programm vorgestellt. Doch Jesus ist nicht so. Er fragt nicht zuerst, wie denken die meisten? Wie kann ich mich auf die Seite der Mehrheit schlagen? Nein, Jesus handelt nach dem, was er vom Vater weiß, was der Wille des Vaters ist. Er weiß ganz genau, was auf ihn zukommen wird, wenn er jetzt in Jerusalem einziehen wird. Er weiß, dass dieser Jubel sich in ein paar Tagen kehren wird in diesen Schrei: Kreuzige ihn. Er weiß es. Es ist der Beginn der Karwoche und Jesus geht ganz zielgerichtet nach Jerusalem. Er fragt nicht, was möchten die Menschen haben, wie denken die meisten, sondern er weiß, mein Weg, den muss ich jetzt gehen. Aber er weiß auch, bevor die Leiden kommen, muss dieses prophetische Wort noch erfüllt werden. Interessant ist hier, dass nicht die Jünger den Einzug in Jerusalem planen, auch nicht die Menschenmenge ganz spontan, sondern Jesus hat das Ganze geplant. Er selbst organisiert das Lasttier, auf dem er reiten wird. Er weiß schon, wie es kommen wird. Und er schickt seinen Jünger los. Also er wird nicht überredet, mal Lob anzunehmen, mal sich huldigen zu lassen. Nein, er plant diesen Einzug ganz bewusst. Und das sehen wir daran, dass er auch voraus weiß, wie die Menschen reagieren werden. Denn Jesus konnte natürlich etwas planen, aber er wusste ja nie, oder konnte er nicht wissen, als natürlicher Mensch, wie die Menschen reagieren würden. Aber als Gott, Gottes Sohn, wusste er, wie es kommen wird. Und er plant diesen Einzug. Er weiß, dieses prophetische Wort, was über ihn gesagt ist, muss sich noch erfüllen. Er sagt sogar voraus, wie die Menschen reagieren werden, wenn sie die Eselin holen werden mit dem Füllen. Dass sie sagen werden, was macht ihr da? Und dann sollt ihr so und so antworten und dann werden sie euch gehen lassen. Das sieht Jesus alles schon voraus, weil er Gottes Sohn ist und er plant diesen Einzug. Jesus wollte immer den Willen seines Vaters tun. Er hat sich nicht danach gedreht, wie die meisten Menschen, was sie von ihm erwartet haben, sondern er wollte den Weg gehen, den Gott für ihn bereitet hat. Er ist immer bewusst, was sein Auftrag ist. Sind wir uns immer dessen bewusst, was unser Auftrag als Christen in der Welt ist? Wie oft lassen wir uns von der Meinung auf der Arbeit oder wo wir sind, in der Schule, beim Studium, beeinflussen, wie die meisten Kollegen so sprechen? Da passt man sich so leicht an. Aber wissen wir, was unser Auftrag als Christen in dieser Welt ist? Ja, wir sollen ein Licht sein. Wir sollen zu dem stehen, was Gott für unser Leben sich gedacht hat. Nämlich, ihm zur Ehre zu leben. Lasst uns nicht von der Meinung der Gesellschaft leiten, sondern lasst uns den Willen Gottes überall suchen. In jeder praktischen Frage unseres Lebens, dass wir fragen: Herr, was möchtest du jetzt? Und Jesus tut es auch so. Er weiß, was der Vater von ihm will, und er tut es. Der zweite Punkt, den ich hier sehe, ist, dass der Messias die Prophetie erfüllt. Jesus erfüllt die Prophetie, die über ihn als den Messias vorausgesagt wurde. Das Zitat, das wir hier finden, ist ein Mischzitat, das heißt, aus zwei Versen im Alten Testament wird hier ein Vers gemacht. Und zwar lesen wir in Jesaja 62, Vers 11. Können wir mal aufschlagen, Jesaja 62, Vers 11. Da kommt dieser Satz vor: Sagt der Tochter Zion. Dieser eine Satz wird davon erwähnt, aber es ist gut, den ganzen Vers zu lesen, weil er einfach sehr viel Gutes über den Messias vorhersagt. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Das ist eine Vorhersage über den Messias. Dein Heil kommt. In der Person Jesu Christi, in der Person des Messias, kommt das Heil zu dir. Gott schickt den Messias und er bringt euch das Heil. Auch in diesem Vers, was wir gelesen haben, steht, lass es hören bis an die Enden der Erde. Israel hat oft so für sich gedacht, wir sind das auserwählte Volk und es reicht doch, wenn wir das Heil kennen. Es reicht doch, wenn wir wissen, wie wir mit Gott in Beziehung leben. Aber immer wieder, auch im Alten Testament, finden wir diesen Missionsauftrag schon an das Volk Israel. Bis an die Ende der Erde soll die gute Nachricht gehen. Nicht nur bei euch bleiben, sondern sie soll weitergehen. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Der zweite Teil dieses Verses kommt aus Zacharia 9, Vers 9. Zacharia 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Sehen wir, wie genau die Prophetie ist? Manche Menschen, sie vertrauen ja dem Horoskop und sie lesen und hoffen, dass da was Gutes für den Tag drin steht und dass die Sterne gerade irgendwie gut stehen und ihnen was Gutes bringt. Aber habt ihr schon mal gelesen, wie sehr allgemein, wie vage die Aussagen im Horoskop sind? Ja, da kann ja jeder behaupten, dass es irgendwie zugetroffen hat. Hier sehen wir etwas ganz anderes. Hier haben wir eine Voraussage auf den Messias, dass er auf dem Füllen einer Eselin einreiten wird. Eine ganz genaue Vorhersage und sie trifft auch ganz genau ein. Diese Verse sprechen auch nicht von irgendeinem König, einen von den Nachkommen Davids. Es waren ja viele Nachkommen Davids mal auf dem Thron. Aber nein, es spricht von dem Nachkommen Davids. David hat nämlich ein Versprechen bekommen von Gott, du wirst einen Nachkommen haben, der ewig auf dem Thron Davids sitzen wird. Jesus ist dieser Nachkomme Davids, der das Recht hat, ewig auf dem Thron zu sitzen und zu herrschen. Und mit diesem Anspruch kommt Jesus auch in Jerusalem hinein und reitet wie ein König in Jerusalem rein. Auf diesen Retter hat Israel schon lange gewartet. Aber ihre Erwartungen waren anders. Sie haben eher an einen Feldherrn gedacht, der sie von den Römern befreit, der ihnen hilft, dass sie niemandem mehr dienen müssen, dass sie frei sind, dass jeder sich um seinen eigenen Garten kümmern kann und keine Angst haben braucht, dass die Feinde kommen in Ruhe und Frieden. So einen Retter haben sie erwartet. Jesus kommt als der Retter und als der Helfer. Er bringt ihnen das Heil, aber auf eine andere Weise, wie sie erwartet haben. Als Beispiel wollte ich Lukas 24 lesen. Da wird beschrieben, wie die Emmaus-Jünger, was sie so von Jesus gedacht haben, wie ihre Hoffnungen waren. Lukas 24, 18 bis 21. Man muss dazu sagen, die Emmaus-Jünger, sie wussten oder sie glaubten noch nicht, dass Jesus auferstanden war. Und so in ihrem Unglauben sprechen sie über den Jesus, der scheinbar noch in ihren Gedanken tot ist. Lukas 24, 18 bis 21. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und dem allem Volk. Wie ihn unsere Hohepriester und Oberen zum zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Hier wird sehr schön ausgedrückt, wie ihre Erwartungen waren. Und sie dachten, diese Erwartungen haben sich in Jesus nicht erfüllt. Sie werden wenig später merken, sie haben sich erfüllt. Denn Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Jesus erfüllt ganz anders. Er erfüllt nicht die Erwartungen der Menschen, sondern die Erwartungen Gottes. Er erfüllt Prophetie. Er kommt wirklich als derjenige, der Israel das Heil bringt. Aber wir wissen als neutestamentliche Gemeinde, dass das Heil ohne das Kreuz nicht möglich wäre. Nur weil, wenn Jesus, der Messias, für die Sünden aller Menschen gestorben ist, nur so ist das Heil den Menschen überhaupt zugänglich. Er ist das vollkommene Opfer, das die anderen Opfer überflüssig macht. Und als so einer hat er ihnen das Heil gebracht. Aber ihre Erwartungen waren anders. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir Erwartungen haben, dass wie Gott handeln soll? Oft sind unsere Gebete auch sehr konkret, dass wir sagen, Gott macht doch das so und so und so. Wir haben feste Erwartungen. Aber es ist wichtig zu wissen, Gott sieht viel größer. Er sieht das Ganze und er weiß viel besser, was für uns gut ist, als dass wir so feste Vorstellungen ihm präsentieren und ihn auffordern, das einfach nur zu erfüllen. Lasst uns da auch offen sein dafür, dass nicht unsere Erwartungen uns antreiben, sondern dass wir durch Gottes Wort uns prägen lassen, wie Gott wirklich ist. Nicht unsere Vorstellungen über ihn sind das Wichtigste, sondern wie er sich offenbart. Und das in unser Denken zu übernehmen, das ist das Wichtigste. Die Prophetie, die sich hier erfüllt, die geht sogar noch viel weiter zurück. In 1. Mose 49, Vers 10 und 11, da spricht Jakob. Er segnet da seine Söhne, bevor er stirbt, segnet er noch seine Söhne und spricht unbewusst, ich vermute für ihn selbst unbewusst, eine Prophetie aus, die Gott ihm so ins Herz gegeben hat. 1. Mose 49, Vers 10 und 11. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seine Eselin füllen an die edle Rebe. Wir merken auch hier schon, wie genau es vorhergesagt wird. Ja, Jesus kam, um Prophetie zu erfüllen. Er fragt nicht, was sagt die Mehrheit, sondern er tut den Willen seines Vaters und erfüllt die Prophetie. Und wir merken, wie genau diese Prophetie sich in seiner Person erfüllt. Das waren nicht vage Vorhersagen, die irgendwie zutreffen könnten, sondern es waren ganz genaue Aussagen, die Gott den Propheten aufs Herz gelegt hat. Gott kann ja die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft wie in ein Buch sehen und kann aufschlagen, wo er möchte, bildlich gesprochen. Und so kann er seinen Propheten das auch aufs Herz geben, das so niederzuschreiben. Also der Messias, der in Jerusalem einreitet, erfüllt die Prophetie. Dann den dritten Punkt, der Messias wählt den Weg der Demut. Wenn heutzutage ein Präsident nach Deutschland kommt und unsere Politiker besucht, dann wird ganz großräumig abgesperrt. Die Polizei ist im Einsatz, die Armee steht Spalier, der Geheimdienst versucht, alle möglichen Risiken zu erkennen und zu vermeiden. Die Politiker empfangen die Gäste ganz höflich und versuchen, den Aufenthalt sehr angenehm zu gestalten. Und so wird ein König oder ein Präsident heute empfangen. In der damaligen Zeit war es üblich, dass der König auch gehuldigt wurde, wenn er eine Stadt besucht hat. Und oft ritten die Könige auf schönen Pferden in die Stadt hinein, durch das Tor. Und die Menschen jubelten ihnen zu, sie winkten, sie hatten vielleicht Zweige in der Hand. Und damals war das Zeichen des Ruhmes, dass dieser Feldherr wirklich kämpfen konnte, auch wirklich ein Pferd. Jesus wählt nicht dieses Symbol, er benutzt kein Pferd, um als siegreicher Held oder als Feldherr, als Krieger einzureiten. Nein, er wählt ein anderes Tier, einen Esel, einen jungen Esel. Und ein Esel war ein Lasttier. Ein Esel ist nicht so schön anzuschauen wie ein Pferd. Das spricht nicht von glorreichen Kriegen. Auf einem Esel würde wahrscheinlich auch keiner in den Krieg ziehen. Da wird man nicht so gut vorankommen. Jesus wählt einen Esel, um seine Demut auch zu zeigen. Er kommt nicht als derjenige, der politisch alles umstürzen will, der Kriege führen will und auf diese Weise sein Reich bauen möchte. Nein, er kommt in Demut. Jesus wählt ganz bewusst das Zeichen der Demut. An einer anderen Stelle erklärt er seine Einstellung. In Matthäus 20, Vers 25 bis 28 sagt er: Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Hier spricht er seine Grundhaltung aus, wie er dazu steht, wie er versteht, Menschen anzuleiten, nicht von oben herab herrschen und unterdrücken, nein, ihnen dienen und sich hingeben. Das ist der Weg Gottes, das ist der Weg der Hingabe, der Weg, den Jesus uns vorgelebt hat. Und bis zu seinem siegreichen Wiederkommen wählt er auch heute noch diesen Weg der Demut. Er könnte uns zwingen, dass wir an ihn glauben müssen. Er könnte uns in die Ecke drängen, aber er tut es nicht. Ganz leise klopft er an unsere Herzenstür. Er wählt auch heute noch den Weg der Demut. Und so wie er den Weg der Demut wählt, sollen auch wir, viel mehr noch, weil wir seine Knechte sind, in Demut leben. Und oft ist es auch so unter Christen, wenn mal Spannungen, Konflikte auftreten, das soll es ja geben, hat es oft damit zu tun, was ich von mir selber denke, wie ich mich selbst einschätze. Und wenn ich mich selbst auf eine hohe Stufe stelle, dann werde ich nicht bereit sein, nachzugeben oder dem anderen etwas zuzugestehen. Wählen wir auch, wie unser Herr, den Weg der Demut. Und als vierter Punkt: Dem Messias gebührt die Ehre. Auch wenn er den Weg der Demut wählt, lässt er es zu, dass Menschen ihn huldigen. Dass sie ihn wie einen König behandeln. Sie legen ihre Kleider auf den Boden, sie schneiden Palmzweige und legen sie auf den Boden. Sie rufen ihm ein Hosianna entgegen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, wörtlich übersetzt, heißt hilf doch. Also ein Gebetsruf oder auch eine Aussage, der Herr ist jetzt gerade dabei zu helfen. Die Menge, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in den Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Der da einzieht, ist hoch zu loben, weil er im Namen Gottes kommt. Er kommt nicht, um sich selbst groß zu machen. Er hat wirklich den Anspruch, von Gott gesandt zu sein. Nicht nur bei den Menschen, nein, Ehre ist auch in der Höhe, in der unsichtbaren Welt, bei Gott. Auch dort ist Jubel angesagt. Das rufen sie ihm zu und hier merken wir, das ist nicht einfach nur Höflichkeit, nein, das ist wirklich kurzfristig eine Begeisterung, eine Aussage, dass er der wahre Messias ist. Und ja, wir wissen, dass es später anders kam, dass sie ihn dann kreuzigen ließen. Aber in diesem Moment erkennen sie, dass er, oder viele erkennen es, dass er der Gesandte Gottes ist, der Messias. Ja, wie ist es bei uns? Bei der Bekehrung zieht der Herr in unser Leben ein. Und da die Frage an dich, ist er schon als König und Retter in dein Leben eingezogen? Oder lässt du ihn noch nicht hinein? Möchtest selber noch Herr sein über dein Leben? Aber auch eine Anwendung für uns als Christen. Ich glaube, uns allen ging es so bei der Bekehrung, dass Jesus alles in unserem Leben verändern durfte. Als wir uns bekehrt haben, waren wir offen dafür, dass er uns ganz umkrempelt, dass er in jedem Bereich unseres Lebens hineinspricht und uns verändert. Und dann über die Jahre, wo wir als Christen auch unterwegs sind, ist die Frage, darf er noch immer in allen Bereichen unseres Lebens hineinreden? Oder haben wir schon sortiert, gibt es einen Raum für den Sonntag, da darf er reden, und einen Raum für den Alltag, da bin ich der Herr? Oder bestimmte Lieblingsdinge, die, an denen wir einfach sehr festhalten, Hobbys und Autos oder sonst was, wo wir sagen, das ist mir wichtig, also da darf der Herr nicht reinreden, das bestimme ich doch selbst lieber, und am Sonntag darf er dann zu mir reden. Sind wir auch heute noch bereit, dass er wirklich als König und Herr in unserem Leben herrschen darf? Denn mit diesem Anspruch kommt er, und er begnügt sich nicht damit, auf der Reservebank bei uns zu sitzen. Nein, er beansprucht den Herrscherplatz. Und er ist würdig, das zu tun. Er hat uns doch gezeigt, wie sehr er uns liebt. Er hat uns nicht in die Ecke gedrängt, sondern er hat sich für uns hingegeben. Er hat doch gezeigt, dass seine Liebe zu uns nicht Theorie ist, sondern Wahrheit, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Ich hoffe, dass wir Jesus auf diese Weise auch durch den Palmsonntag besser kennenlernen. Er hat wirklich den Anspruch, der Gesandte Gottes zu sein. Das ist in der Theorie ganz leicht zu bejahen und zu sagen, ja, das ist so. Aber wenn es praktisch wird, merken wir doch, dass es nicht immer so einfach ist, wirklich ihm das Zepter zu übergeben in unserem Leben. Und da sind wir herausgefordert. Ich möchte nochmal zusammenfassen, die Menschen hatten andere Erwartungen an den Messias. Aber Jesus handelt in dem, dass er weiß, was der Vater möchte. Er handelt nicht nach der Mehrheit, sondern er handelt so, wie Gott es haben möchte. Jesus erfüllt die Prophetie. In ihm erfüllt es sich, was Propheten vorhergesagt haben. Und auch das ein Beleg dafür, dass Gott immer das, was Gott spricht, es sich ganz genau erfüllt. Und so dürfen wir auch heute noch damit rechnen, dass Prophetien, die noch offen sind, sich erfüllen werden. So genau, wie sie sich damals erfüllt haben, so genau werden sich die Prophetien auch noch erfüllen, die noch ausstehen, zum Beispiel von seiner Wiederkunft. Ja, der Messias wählt den Weg der Demut. Er unterdrückt nicht, er versucht nicht politisch an die Macht zu kommen, sondern er wählt den Weg der Demut, indem er an jeden überzeugen möchte, ihn in sein Herz zu lassen. Und dem Messias gebührt wirklich alle Ehre. Und ich glaube, auch dafür sind wir hier zusammen, jeden Sonntag, auch in der Woche, um ihm immer wieder die Ehre zu geben, ihn anzubeten, weil er es einfach würdig ist. Und das wünsche ich uns auch heute für diesen Tag, dass wir das mitnehmen und ihm Ehre machen. Amen. Lass uns noch zusammen beten.